Kulturagenten von Radio 1 und Radio 3 mit Anne-Dore Krohn und Thomas Böhm.
Anne-Dore, lass mal blättern. Was gibt's in dieser Sendung, was im Gedächtnis bleiben kann?
Ja, hättest du gedacht, Thomas, dass ein Weltbestseller-Autor wie Yuval Noah Harari, der seit Jahren unter anderem über technische Innovationen schreibt, erst seit kurzem ein Handy hat?
Nee, das ist wirklich überraschend. Schöne Formulierung von Ijaba Cego, der italienisch-somalischen Autorin. Sie sei keine chronologische Person und sie möchte in ihren Büchern der Zeit eine neue Form geben. Auch schön der Gedanke, dass sie in einer Stadt aufgewachsen ist, die es nicht mehr gibt. Und deshalb lebt sie in einer Stadt der Erinnerung.
Das geht mir als Urberlinerin ehrlich gesagt auch ganz schön oft so, wenn ich durch Berlin fahre. Dazu passt doch, dass sich Rachel Eliza Griffiths in ihrem Debüt, was ihr uns versprochen habt, die Welt vorstellen möchte, in der ihre Eltern groß geworden sind.
Schön auch ihr Gedanke, dass es eine Hoffnung gibt, die man sich erkämpfen muss. Den kann man sacken lassen. Und dann gibt es ja die Episode dieser beiden Münchnerinnen, von der die eine zur anderen sagt, schlag mir doch mal ein Buch aus Afrika vor. Und das so eine allgemeine Bitte zu wirklich großartiger Literatur führt, hätte ich nicht gedacht.
Neu ist für mich das Wort Leserillen. Kanntest du das, Thomas?
Nee, nie gehört.
Ich kannte das auch nicht, aber ich werde in Zukunft meine Fältchen auch aufs Lesen schieben und zwar nicht nur die auf dem Buchrücken.
Und noch ein bisschen Gossip, dass ein amerikanischer Außenminister Ingeborg Bachmann schöne Augen gemacht hat. Bemerkenswert.
Wir wünschen Ihnen auch schöne Augen beim Reinblättern in unser Literaturmagazin.
Der israelische Historiker Yuval Noah Harari ist einer der bekanntesten Welterklärer unserer Zeit. Mit seinem Bestseller Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit, hat er über 1 Million Bücher verkauft. Sogar ein Comic ist inzwischen draus geworden. Momentan ist Harari mit seinem neuen Buch on Tour. Auch nach Berlin wird er kommen. Nexus heißt das und steht schon kurz nach Erscheinen wieder auf den Bestsellerlisten und liegt jetzt hier bei den Literaturagenten auf dem Tisch zwischen Anne-Dore Krohn und mir. Untertitel des Buches: Eine kurze Geschichte der Informationsnetzwerke von der Steinzeit bis zur künstlichen Intelligenz. Anne-Dore, wenn ich mir das Buch so angucke, so kurz ist das nicht. Das sieht nicht nach der Lektüre für einen Abend aus.
Nee, das ist so eins von diesen Büchern, die man auch als Yoga-Klotz benutzen kann, wenn man denn möchte. 656 Seiten. Ich habe dieses Buch gerade ziemlich viel mit mir herumgeschleppt. Mit Büchern lebt man ja immer eine Weile zusammen. So ein bisschen sind die ja immer wie Lebensabschnittsgefährten. Und das ist ein Lebensabschnittsgefährte, der dauernd warnend blinkt. Also Harari beginnt das Buch gleich auf der ersten Seite mit der Frage, wenn wir so weise sind, warum sind wir dann so selbstzerstörerisch? Also er warnt uns, doch bitte vorsichtig umzugehen mit der künstlichen Intelligenz und er warnt uns davor, dass wir unsere Macht gerade in die Hände von künstlichen Agenten geben, dass wir dringend aufpassen sollen, wie wir es hinbekommen, dass wir nicht in ein paar Jahren von der KI ausgestochen oder sogar ausgelöscht werden.
Welche Gefahren sieht er denn genau in der KI? Wofür warnt Harari uns?
Na, die KI wirkt ja erstmal vielversprechend. Also kann uns das Leben leichter machen, uns Arbeit abnehmen, für uns denken, für uns schreiben, für uns rechnen. Vielleicht auch bald unsere Moderationen für die Literaturagenten.
Habe ich gerade schon gedacht, künstliche Literaturagenten.
Geht noch nicht gut, habe ich schon mal ausprobiert bei ChatGPT. Ist total dämlich meistens. Aber wen haben wir uns da eigentlich ins Haus geholt? Also Harari zitiert im Prolog die berühmte Ballade Der Zauberlehrling. Ich musste die damals auswendig lernen in der Schule, du wahrscheinlich auch. Da geht es ja darum, dass man Mächte ruft, die einem dann über den Kopf wachsen. Und im Prinzip erklärt Harari, dass wir auch alle solche Zauberlehrlinge sind. Unsere Besen sind aber die Mobiltelefone und die Chatbots und die sozialen Netzwerke. Und der Unterschied zu früheren Erfindungen der Menschheit ist, dass KI kein Werkzeug mehr ist, sondern selbst ein Akteur. Also zunehmend selbst Entscheidungen treffen kann. Und das könnte gefährlich werden. Deshalb plädiert Harari übrigens auch davon, nicht mehr Artificial Intelligence zu nennen, also AI, künstliche Intelligenz auf Englisch, sondern Alien Intelligence im Sinne von andersartig, weil das eben ein ganz anderer Typ von Intelligenz ist.
Siehst du, wenn Harari nicht nur Goethe gelesen hätte, sondern auch David Bowie gekannt hätte. Bowie hat ja schon gesagt, das Internet sei ein Alien. Aber warum erzählt Harari dann von der Steinzeit aus? So heißt das ja im Untertitel. Warum braucht man die Steinzeit, um über KI zu sprechen?
Ja, dieses Buch Nexus wird häufig als Buch über künstliche Intelligenz angekündigt, aber eigentlich geht es um Informationsnetzwerke. Und KI ist auch letztlich ein Informationsnetzwerk. Und Harari bleibt einfach seiner bekannten Harari-Machart treu. Also dieses große historische Ausholen mit ganz großer Puste und erzählt in einem großen Bogen die Geschichte nach und pflügt einmal quer durch die Jahrhunderte, immer unter diesem Gesichtspunkt, welche Informationsnetzwerke uns zusammengehalten haben. Zum Beispiel Religionen, Staaten, auch totalitäre Netzwerke waren das, wie der Nationalsozialismus oder der Stalinismus. Und er räumt mit einem zentralen Missverständnis auf. Er sagt nämlich, Information ist etwas ganz anderes als Wahrheit. Und mehr Informationen führen nicht automatisch zu mehr Wahrheit. Und es gibt ein Beispiel, das hat sich mir sehr eingeprägt. Das ist ein Szenario, das sich der Philosoph Nick Bostrom ausgedacht hat und das Harari zitiert. Und zwar soll man sich vorstellen, eine Büroklammerfabrik, die sich einen superintelligenten Computer anschafft. Und der Manager sagt jetzt dem Computer, dass er so viele Büroklammern wie möglich produzieren soll. Und das tut der Computer. Aber er tötet dafür alle Menschen, erobert die Erde und dann weitere Planeten. Am Ende ist also die gesamte Galaxie eine einzige Büroklammerfabrik. Der Computer tut also genau das, was man ihm aufgetragen hat, wie der Besen sozusagen bei Goethe. Die Gefahr ist aber sozusagen nicht die Bosheit der Computer, sondern die Leistungsfähigkeit. Wir müssen einfach aufpassen, was wir mit unseren Besen und Büroklammern so anstellen.
Oh, da fallen mir noch ganz andere Szenarien ein. Hat denn Harari Antworten, was wir tun sollten, um dem zu entgehen?
Ja, die gute Nachricht ist, noch ist nicht alles zu spät, sagt Harari. Noch können wir uns retten. Er will dafür auch nicht zurück in die Steinzeit gehen. Er ist nicht mal ein grundsätzlicher Gegner von Technologien. Er bringt sogar ein persönliches Beispiel für die Vorteile von KI aus seinem Leben. Er hat seinen jetzigen Ehemann im Internet getroffen, auf einer Plattform für Partnervermittlung. Und er hat geschrieben in diesem Buch, das war damals wirklich schwierig, andere Schwule kennenzulernen. Und er ist sehr dankbar dafür. Also er möchte nicht zurück in die Steinzeit. Er plädiert aber für mehr Ausgewogenheit, für weniger blinde Begeisterung. Und es geht ihm darum, dass uns bewusst wird, klar wird, dass wenn wir mal wieder auf Insta verloren gehen oder auf YouTube, wenn wir in der Echokammer versacken, dass es immer Algorithmen sind, die uns zu diesem Endlos-Scrollen bringen und dass wir zwar mit unserem Telefon in der Hand mehr Wissen in der Hand haben, als die Bibliothek von Alexandria jemals versammelt hat, aber wir haben halt auch ein Instrument hier in der Hand, mit dem wir dauernd Daten preisgeben, mit denen wir halt manipulierbar sind.
Ich habe irgendwo gelesen, Harari hätte selbst kein Handy. Stimmt das?
Ja, das hat lange gestimmt. Ich habe aber gerade in einem Podcast von der New York Times gehört, in dem er auch Gast war, dass er inzwischen eins hat, weil es einfach zunehmend schwierig wird im Alltag ohne Handy. Also Fahrkarten, Zahlungen, Gesundheitswesen, das funktioniert ja häufig nur noch mit Smartphone. Aber Harari lässt das natürlich oft zu Hause. Es ist ja so, dass wirklich mittlerweile sehr viel digitalisiert ist. Also Computernetzwerke sind einfach in unserem Alltag der Nexus, daher auch der Name des Buches. Nexus steht für Verbindung, für Gefüge, für Narbe, für den Dreh- und Angelpunkt. Und weißt du, was ich in dem Zusammenhang aber schön fand?
Bitte.
Auch ein Buch ist ein Nexus, habe ich bei Harari gelernt. Und zwar zwischen Autor und Leserschaft, ein Bindeglied, das viele Köpfe miteinander vernetzt. Allerdings erst, wenn es gelesen wird. Also wenn wir beide dieses Buch gelesen haben, dann wird es für uns zusammen zum Nexus.
Silvester 1990-91. Während die 16-jährige Ijaba aufbricht zu einer Party, sieht sie ihren Vater wie gebannt vor dem Fernseher sitzen und auf die Bilder aus Mogadischu schauen. Dort ist gerade der Bürgerkrieg ausgebrochen. Für den Vater geht das Land in Flammen auf, in dem er einst als Diplomat gedient hat. Für die Tochter, die in Rom geboren wurde, sind das Szenen aus einer fremden Welt. In ihrem Roman Cassandra in Mogadischu erzählt Ijaba Chego von Menschen aus Somalia, die über die ganze Welt verstreut leben und versuchen, ihre traumatischen Erfahrungen zu verstehen und über sie zu sprechen. Ijaba Chego kommt in der nächsten Woche als Samuel-Fischer-Professorin nach Berlin. Die Literaturagenten sprachen in Rom vorab schon mit ihr.
So, welcome to the show, Ijaba Chego.
Hi.
Ijaba Cego, der Titel Ihres Romans lässt uns Berliner Leserinnen und Leser gleich an Christa Wolffs Roman Cassandra denken, aus dem auch das Motto Ihres Romans stammt. Wie sind Sie dem Buch von Christa Wolff begegnet und welche Bedeutung hat es für Ihr Schreiben?
I think, you know, the language of Europe is translation. I found wonderful translation of Cassandra by Christa Wolff in Italian.
Die Sprache von Europa ist das Übersetzen. Ich habe eine sehr gute italienische Übersetzung gelesen. Da muss ich um die 30 gewesen sein. Und dachte gleich, das Buch handelt doch von mir. Natürlich ist Cassandra eine mythologische Figur. Sie ist die Frau, die die Trojaner davor warnt, das trojanische Pferd in die Stadt zu bringen. Aber die Art, wie Christa Wolff sie darstellt, eröffnete mir einen neuen Blick auf das Thema Krieg, auf Traumata, auf die Art und Weise, wie Frauen Krieg erleben. Und als ich begann, über den Krieg zu schreiben, der mich betrifft, den Bürgerkrieg in Somalia, verstand ich, wir, die diese Erfahrung erlitten haben, sind die neuen Cassandras. Deshalb wollte ich vom Titel an eine Verbindung herstellen zum Buch von Christa Wolff, das für mich so wichtig war.
Ihr Roman kommt daher als ein langer Brief, den die Erzählerin Ijaba an ihre Nichte in Kanada schreibt. Warum diese Form?
Ich liebe das Briefeschreiben einfach. Ich gehöre zu einer Familie, die über den ganzen Erdball verstreut ist. Ich habe sogar Verwandte in Deutschland. Für mich beginnt das Schreiben mit dem persönlichen Schreiben, mit den Briefen, mittels derer ich mich mit meiner Familie verständige. Die Form des Briefes ist aber auch eine Anknüpfung an James Baldwin. Baldwin schreibt einst einen Brief an seinen Neffen über den Rassismus in den USA, über den Kampf der Afroamerikaner für ihre Rechte. So schreibe ich also an meine Nichte über den Krieg und seine Folgen. Ein anderes Thema des Buches sind Sprachen. Meine Nichte spricht Französisch und Englisch. Meine Mutter, die eine wichtige Rolle im Buch spielt, spricht Somali und Italienisch. Ich bin also die Übersetzerin zwischen den beiden. Das ist eine Rolle, die mich sehr beschäftigt, denn mein Großvater war während des Kolonialismus Übersetzer und arbeitete für die Kolonialmacht in Somalia, für die Italiener. Es geht mir darum, wie man das alles kommunizieren kann, verständlich machen kann, was sich übersetzen lässt und wo keine Übersetzung möglich ist. Deshalb benutze ich immer wieder ein somalisches Wort, Jiro. Das ist ein Wort, das die spezifische Erfahrung der Somalier ausdrückt, ihr Trauma, das resultiert aus 10 Jahren Bürgerkrieg.
Es klang ja gerade schon an, Italien war einst Kolonialmacht in Somalia. Inwiefern ist Ihre Erzählung nicht nur an die Nichte im Buch gerichtet, sondern auch an die italienische Öffentlichkeit, die wenig über den Kolonialismus und seine Folgen wahrhaben möchte?
Of course, I can't escape to colonialism. Colonialism is the center of my literature.
Natürlich kann ich dem Kolonialismus nicht aus dem Weg gehen. Der Kolonialismus steht im Zentrum meiner Literatur, nicht nur in diesem Buch. Ich bin in Rom geboren worden, weil meine Eltern hierher kamen, als Folge des Kolonialismus. Ich habe 2 Identitäten. Ich bin Römerin und bin eine Somalierin. Und da ich hier lebe, benutze ich die Sprache der einstigen Kolonialherren. Eine Sprache, die natürlich auch durch Autoren wie Dante oder Autorinnen wie Natalia Ginzburg beeinflusst wurde. Aber eben auch durch den Kolonialismus. Ich habe ja schon gesagt, mein Großvater war Übersetzer für einen schlimmen Kriegsverbrecher, Rodolfo Graziani, ein Faschist und berüchtigter Kolonialoffizier, der viele Menschen getötet hat. Mein Großvater war so etwas wie die Stimme dieses Mannes in Somalia. Ich will diese Geschichte nicht verstecken. Ich möchte, dass das bekannt ist. Denn über Kolonialismus zu sprechen, heißt, über Widersprüchlichkeiten zu reden. Das ist schwierig. Man muss verstehen, dass Menschen, die eigentlich Opfer des Kolonialismus waren, selbst zu Täter wurden, im Versuch zu überleben. Sie hören, Kolonialismus ist eine Obsession für mich.
Unser Favorit in dieser Woche ist der Roman Cassandra in Mogadischu, geschrieben von Ijaba Chego, deren Vater in den 1960er Jahren als Außenminister für den Staat Somalia arbeitete, nach der Machtergreifung von Diktator Siad Barre 1969 ins Exil nach Rom gehen musste. Am Anfang des Romans steht eine Szene, in der die Tochter aufbrechen will zu einer Party, während der Vater wie gebannt auf den Fernseher schaut. Diese Szene spielt am Jahreswechsel 1990-91, an dem der Bürgerkrieg in Somalia ausbrach. Wir haben gefragt, warum sie diese Szene an den Anfang gestellt hat.
Yeah, because for me it's something really important.
Das war mir wichtig, denn auch wenn mein Vater einst ein bekannter Diplomat war, in diesem Augenblick waren er und ich nichts weiter als zwei Geflohene. Wir hatten große Angst. Wir wussten, wir betreten eine Welt des Krieges, in der niemand weiß, was als nächstes geschieht. Ich wollte unsere Nähe in diesem Moment beschreiben, die eines Vaters zu seiner Tochter. Für uns war das eine entsetzliche Zeit. Wenn ich aber mit meinen italienischen Freunden spreche, dann erinnern sie sich bei den Jahreszahlen an eine Zeit des Optimismus, an den Fall der Mauer. Für die Länder im globalen Süden begann aber mit den 1990er Jahren eine Zeit des Krieges in Algerien, Irak, Ruanda, Somalia. Trotzdem, mir ging es in dieser Szene auch darum, die Liebe innerhalb einer schwarzen Familie zu zeigen, ihren Zusammenhalt und ja, auch ihre Freude am Leben.
Ijaba Chego, ihr Buch ist nicht chronologisch erzählt. Es springt durch die Zeiten und durch die Biografien, ist mal zum Beispiel bei ihrer Mutter, die die Wirren des Bürgerkrieges erlebt, dann wieder bei anderen Verwandten irgendwo auf der Welt. Was war die Idee hinter dieser Aufhebung der Chronologie?
I think I'm not a chronological person. I think that I need to reshape time.
Ich bin selbst keine chronologische Person. Ich möchte der Zeit eine andere Gestalt geben, sie umformen. Zeit ist natürlich faszinierend. Manchmal leben wir mehr in Zukunft oder Vergangenheit als in der Gegenwart. Ich stelle mir die Zeit nicht getrennt vor. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehören zusammen. Das möchte ich beim Schreiben verdeutlichen. Vergangenheit ist oft nicht vergangen. Ein anderer Aspekt für mich ist das Zerbrochene, das Fragmentierte. Zwischen den einzelnen Szenen gibt es eine Leere. In dieser Leere soll vieles Platz haben. Die Stille zum Beispiel, die wir brauchen, um uns zu erinnern. An solch schreckliche Dinge wie den Krieg. Wir brauchen diese Leere auch als Raum, in dem wir wieder zu uns selbst kommen können. Ein neues Leben erschaffen in Zeiten des Friedens. Die Leere ist somit ein Teil des Schreibens, ein Teil der Literatur selbst.
Ijaba Chego, nächste Woche stellen Sie Ihr Buch in Berlin vor. Was bedeutet Ihnen das?
Berlin is a important city.
Berlin ist eine weltbedeutende Stadt, eine sehr schöne Stadt. Für mich ist es vor allem eine Stadt, die versucht, die Erinnerung wachzuhalten an dunkle Kapitel der Geschichte. Ich war schon oft dort. In meinem Buch schreibe ich ja darüber, wie die Stadt Mogadischu zerstört wurde. Sie ist verschwunden, sodass ich nun teilweise in einer Stadt lebe, die nur noch in meiner Erinnerung existiert. Und mir ist aufgefallen, dass viele Berlinerinnen und Berliner die gleiche Erfahrung teilen. Die Stadt, in der sie geboren wurden, existiert so nicht mehr. Vielleicht können wir über ihren Schmerz, ihren, um das somalische Wort nochmal zu gebrauchen, Jiro sprechen. Das ist nicht leicht, aber es verbindet uns. Und ich hoffe, wir können unsere Erfahrung austauschen.
I think we have this story in common and maybe we can share experiences.
We're looking forward to share our experiences with you. Thank you ever so much for your book and this interview.
Okay, thank you. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Sie können Ijaba Chego in dieser Woche gleich zweimal in Berlin erleben. Am Dienstag im Austausch mit ihrer Übersetzerin Verena von Voskuhl, und zwar im Flutgraben bei einer Veranstaltung des Literaturhauses Berlin. Und dann nochmal am Mittwoch in der Buchhandlung Dante Connection am Kreuzberger Moritzplatz.
Und ihr Roman Cassandra in Mogadischu ist im S. Fischer Verlag erschienen und das Buch kostet 26 Euro.
Die Literaturagenten. Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Ja, bei uns gibt es nicht nur kein volles Wartezimmer, sondern auch eine Praxis, die sonntags geöffnet hat. Paradiesische Zustände sozusagen, die man sonst eher weniger gewöhnt ist inzwischen. Aber diese paradiesischen Zustände erwarten Sie, wenn Sie sich bei unserer Buchbehandlung beworben haben. Wir verschreiben Ihnen den passenden Lesestoff zur jeweiligen Lebenslage, weil wir davon fest überzeugt sind, dass Bücher das Leben sehr viel besser machen.
Und dazu holen wir uns die Expertise von den Menschen, die Sie haben, den Buchhändlerinnen und Buchhändlern der Region. Wenn Sie auch mal ein Buch verschrieben bekommen möchten, dann gehen Sie auf die Website der Literaturagenten. Dort können Sie einen Fragebogen ausfüllen und uns mitteilen, welches Buch Ihnen fehlt. So hat das auch Judith gemacht, mit der wir jetzt verbunden sind. Hallo Judith.
Hallo, guten Tag.
Sie kommen aus München und hören trotzdem die Literaturagenten. Das freut uns natürlich sehr. Wie kommt es denn, dass wir Hörerinnen in Bayern haben?
Ihr habt mich tatsächlich überzeugt. Ich finde, ihr seid die beste Buchsendung und ich habe auch schon viele Bücher, die ihr empfohlen habt, gelesen. Zum Beispiel Prima Facie von Susi Miller. Das fand ich super und so bin ich euch treu geblieben.
Dadurch, dass wir ja im Radio sind, können Sie nicht sehen, dass Anne-Dore Krohn und ich uns gerade jetzt gegenseitig die Bäckerfaust gemacht haben.
Ja, und ich habe ein Herz geformt. Das freut uns natürlich. Ich hoffe, es bleibt so. Sie haben geschrieben, Judith, dass Sie mit zwei Freunden zusammen einen Buchleseklub haben und dass Sie da nicht einfach reihum entscheiden, was jetzt dran ist. Nein, Sie pitchen die Bücher, haben Sie geschrieben. Jeder pitcht drei Titel und dann wird abgestimmt. Hat sich das bewährt, dieses Wettbewerbsprinzip?
Absolut. Also wir finden so immer andere Bücher, die wir sonst nicht gelesen hätten. Oft fällt die Wahl dann auf ein Buch, was wir alle nicht erwartet hätten. Und so lesen wir immer ein bisschen außerhalb der Komfortzone. Das finden wir alle gut. Und wir ziehen dann auch alle Bücher bis zum Ende durch.
Ja, so gehört sich das. Für die nächste Runde muss es ein Buch aus der Region Afrika sein, haben Sie geschrieben. Und ich will endlich mal den Pitch gewinnen. Deshalb brauche ich eure Hilfe.
Ein echter Notfall.
Ein echter Notfall. Und da holen wir uns jetzt Hilfe von unserer Buchexpertin Elvira Hahnemann, langjährige Buchhändlerin in Berlin und mit allen literarischen Notlagen vertraut. Hallo Elvira.
Hallo. Ja, ich grüße an Judith. Ja, ich bin nämlich in München geboren und finde das deshalb besonders sympathisch.
Das ist ja jetzt schon perfekt.
Ja. Und wärst du noch da, dann könnte man den Buchclub jetzt auf 4 Personen erweitern.
Da würden wir eine Ausnahme machen, absolut, ja.
Ja, also Elvira, ein Buch aus dem Raum Afrika wünscht sich Judith, um den nächsten Pitch zu gewinnen in ihrem Buchclub. Und du hast Judiths Antworten auf dem Fragebogen genau angeschaut. Was für eine Idee hast du mitgebracht für Sie?
Ja, da hatte ich eher das Problem zu entscheiden, welches, weil ich einige sehr gute Bücher von afrikanischen AutorInnen gelesen habe, habe mich dann für die eigentlich bekannte Autorin Chimamanda Ngozi Adichie entschieden, aber nicht für ihren Bestseller Amerikaner, sondern für einen älteren Titel von ihr, Die Hälfte der Sonne. Soll ich mehr darüber erzählen?
Unbedingt.
Oder?
Ja, erzähl unbedingt. Mal.
Du weißt es auch nicht. Also genau. Ich habe das noch nie gehört. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben. Und ja, das ist ja Voraussetzung, dass keiner das kennt. Ich glaube, die anderen auch nicht. Da würde mich schon mehr interessieren.
Gut. Also der Roman spielt, um das zeitliche Setting einzugrenzen, im Nigeria in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und es ist ein Familienroman. Zwei Schwestern stehen im Mittelpunkt und ein kleiner Junge namens Ukwu. Dieser Junge, der ist so ein ganz einfacher, ungebildeter Junge vom Dorf und der wird dann eingestellt als Hausboy, Diener bei einem Intellektuellen, einem Professor, der sich als Sozialist begreift und dort mit seiner Freundin Olana, also eine der beiden Schwestern, zusammenlebt. Die beiden kümmern sich gut um ihn, bringen ihm Lesen und Schreiben bei und dieser Ukwu wird dann auch im Laufe des Romans noch eine größere Rolle spielen. Die Geschichte spielt aber vor dem zeitlichen Hintergrund des Biafra-Kriegs. Und ich nehme mal an, alle, die ein bisschen älter sind unter den ZuhörerInnen, werden sich erinnern an diese grässlichen Bilder des Grauens und des Hungers, der Gewalt, also mit diese Babys und Kinder mit den aufgeblähten Bäuchen, ganz furchtbar. Und das ist eben die Zeit, in der das spielt.
Also darf ich einmal unterbrechen, Elvira?
Ja?
Judith soll ja da einen Pitch gewinnen. Das ist ja alles schrecklich, was ich da höre. Hat das Buch denn auch wirkliche Schmökerqualitäten, wenn ich mal so fragen darf?
Auf alle Fälle, aber es hat Schmökerqualitäten. Aber Judith hat ja auch gesagt, dass sie auch außerhalb der Komfortzone lesen. Und wenn ich sage Schmöker, stimmt es auch, weil das Buch einfach super spannend und mitreißend geschrieben ist. Und es ist der Hintergrund ist dieser Biafra-Krieg. Mhm. Ja, sowas mag ich immer, wenn man Bücher hat, die man richtig gut lesen kann, die einem aber trotzdem unheimlich viel Wissen transportieren. Und so ein Buch ist das.
Das ist doch mal ein Pitch, oder, Judith?
Das klingt gut, weil dieses Düstere, das mag der Dominik auch sehr gerne. Und das andere mit dem Spannenden, das wird mich und Fritzi überzeugen. Das, glaube ich, könnte es echt werden. Aber wenn ich sie habe, da können Sie mir noch ein zweites sagen, weil Sie meinten, Sie hatten so viele. Wenn
ja, Elvira ist gut vorbereitet.
Das kann ich jetzt nicht mehr in Ausführlichkeit, aber ich freue mich über die Frage, weil einer der absoluten Klassiker der afrikanischen Literatur ist ja Chinua Achebe, Alles zerfällt. Kennst du das, Judith?
Nein, auch nicht. Also das habe ich mir auch schon mal auf.
Eigentlich ein Muss. Das ist eins der wenigen Bücher, die ich tatsächlich zweimal gelesen habe. Ist allerdings, muss ich dazu sagen, anspruchsvoller. Es ist literarisch anspruchsvoller als das erste. Also es liest sich nicht so einfach weg, aber absolut mitreißend. Also historisch auch total interessant, weil da geht es um den Einbruch der Moderne in die alte ritualisierte Gesellschaft, spielt am Anfang des 19. Jahrhunderts. Also ein völlig anderes Zeitsetting, aber hochinteressantes Buch.
Also ich habe den Eindruck, da haben sich zwei gefunden, Elvira und Judith. Judith, jetzt haben Sie sogar zwei Titel empfohlen bekommen. Haben Sie den Eindruck, mit der Vorbereitung können Sie den nächsten Pitch gewinnen in Ihrem Buchclub?
Ich bin mir, also wenn ich das jetzt nicht gewinne, dann liegt es an meinem Vortrag, aber ich werde alles geben und ich bin gespannt, welches es wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das zweite wird bei uns, weil wir ja Kämpfer beim Lesen sind. Aber tausend Dank, ich werde beide lesen.
Ja, das freut mich.
Und wir warten drauf auf Erfolgsmeldung. Judith, schicken Sie uns noch eine E-Mail, ob das geklappt hat. Wir drücken Ihnen die Daumen und bedanken uns ganz herzlich bei Elvira Hahnemann. Und schöne Grüße nach München zu Judith. Dankeschön.
Ja, danke auch.
Liebe Grüße zurück.
Vielen Dank. Die Hälfte der Sonne von Chimamanda Ngozi Adichie wurde übersetzt von Judith Schwab, ist erschienen als Fischer-Taschenbuch, hat 639 Seiten und kostet 14 Euro. Und der zweite Tipp von Elvira ist Chinua Achebe, Alles zerfällt, übersetzt von Uda Strädling, auch ein Fischer-Taschenbuch mit 236 Seiten für 13 Euro. Wer Salman Rushdies Memoir Knife gelesen hat, in dem der Schriftsteller die lebensgefährliche Messerattacke im Jahr 2022 verarbeitet, der kennt auch ihren Namen, Rachel Eliza Griffith. Sie ist Salman Rushdies Ehefrau und hat entscheidend mit ihrer Liebe und ihrem Kampfeswillen dafür gesorgt, dass der Schriftsteller sich nach dem Angriff wieder erholt hat und wieder schreiben konnte, wie sich in Knife sehr bewegend nachlesen lässt.
Rachel Eliza Griffith ist aber auch Künstlerin, Fotografin und eine vielfach ausgezeichnete Dichterin, die in dieser Woche ihren Debütroman »Was ihr uns versprochen hat« hier in Berlin vorgestellt hat. Unsere Literaturagentenkollegin Marie Kaiser hat Rachel Eliza Griffith dabei bei ihrer Lesung auf dem blauen Sofa im Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz getroffen. Hallo erstmal, Marie.
Hallo ihr beiden.
Um welche Versprechen geht es denn in diesem Roman von Rachel Eliza Griffith?
Es geht um Versprechen in Familien, die gegeben und oft gebrochen werden, hat mir Rachel Eliza Griffith gesagt, aber auch um das große Versprechen, das die Schwarzen in den USA bekommen haben, irgendwann die gleichen Rechte zu bekommen wie alle anderen auch und das bis heute nicht eingelöst wurde. Und was ihr uns versprochen habt, ist eine Coming-of-Age-Geschichte mit zwei Heldinnen, Ezra und Cindy Kindred, das sind zwei schwarze Schwestern, Teenagerinnen, eine ist 13, eine 15 und sie leben im Norden der USA, in einem fiktiven Küstendorf in Salt Point. Ihr Vater, der arbeitet als einziger schwarzer Lehrer in der Schule dieses Dorfes, in dem es überhaupt nur zwei schwarze Familien gibt, die, wie es am Anfang des Romans heißt, in Ruhe gelassen werden, wenn sie unter sich bleiben und keinerlei Integration einfordern. Und Rachel Eliza Griffith lässt diesen Roman im Jahr 1957 spielen und hat diesen Roman ihren Eltern gewidmet. Ist ein Liebesbrief, denn sie wollte nachvollziehen, wie ihre Eltern aufgewachsen sind.
Mit diesem Roman wollte ich über die Zeit nachdenken, als meine Eltern Kinder waren. Ich wollte mir die Welt vorstellen, in der sie lebten und wie es für sie gewesen sein muss, zu dieser Zeit als schwarze Kinder in den USA aufzuwachsen.
Und das Jahr 1957, das sie ausgesucht hat, ist natürlich auch für die Bürgerrechtsbewegung in den USA extrem wichtig. Im September hatte US-Präsident Eisenhower den Civil Rights Act, also das US-Bürgerrechtsgesetz, unterzeichnet, das ja so als Sprungbett zur Gleichberechtigung von Weißen und Schwarzen betrachtet wird, das die Segregationsgesetze abschafft, die in den Südstaaten dafür gesorgt hatten, dass es für Weiße und Schwarze getrennte Schulen gab, getrennte Kirchen, getrennte Stadtviertel, Toiletten, ja sogar getrennte Friedhöfe. Und dass das passiert im Süden, verändert auch das Leben der schwarzen Familien in diesem fiktiven Ort Salt Point.
Jetzt hast du ja gesagt, Marie, dass der Roman im Norden der USA spielt, wo diese Segregationsgesetze ja gar nicht galten. Warum nicht in den Südstaaten, die ja der eigentliche Schauplatz der Bürgerrechtsbewegung sind?
Rachel Eliza Griffiths, die hat mir gesagt, dass sie den Roman ganz bewusst so im Norden der USA ansiedeln wollte, weil es aus dem Süden eben schon so viele Geschichten gibt aus dieser Zeit. Und sie wollte eben dahin schauen, wo es offiziell vielleicht keine Rassentrennung gab, wo es aber zum Beispiel auch schon möglich war, dass Ezra und Sinti gemeinsam auf eine Schule mit weißen Kindern gehen, wo aber Schwarze de facto eben doch eine Ausgrenzung erfahren in diesem Dorf. Die wohnen zum Beispiel ganz am Rande des Dorfes, nur die zwei schwarzen Familien untereinander, verkehren da überhaupt miteinander. In der Schule bleibt die 13-jährige Sinti bei ihrer Lehrerin im Klassenraum, damit sie nicht gemobbt wird von den Mitschülern wegen ihrer Hautfarbe. Und diese 13-jährige Sinti ist auch die Erzählerin des Romans. Und Rachel Eliza Griffiths hat mir erzählt, dass sie gerade die Perspektive der Teenagerin besonders interessiert hat.
Ich mochte die Energie der 13-Jährigen und konnte mich an meine eigenen Fragen erinnern, die mich damals beschäftigt haben. Warum behandeln Sie mich auf diese Weise, weil ich schwarz bin? Warum nennen Sie mich dumm? Warum werden bestimmte Mädchen, die blonde Haare und blaue Augen haben, als schön bezeichnet und ich als hässlich? Warum behandeln mich diese Menschen, als existiere ich nicht und denken, man könne mich töten? Warum sagen mir meine Eltern nicht die Wahrheit? Warum lügen die Erwachsenen so viel? Oder warum sind sie so traurig? Warum haben sie das Staunen aufgegeben?
Und aus der Perspektive der 13-jährigen Sinti spüren wir wirklich auch, wie die Stimmung sich dann in diesem Dorf im Norden verändert, weil im Süden die Schwarzen für mehr Rechte kämpfen, wie die Familien auf einmal so misstrauisch beäugt werden und wie die Stimmung spürbar feindseliger wird. Und es gibt so eine ganz prägnante Szene, da treffen sich diese beiden schwarzen Familien am Wochenende zu einem gemeinsamen Essen und das endet dann ganz abrupt, weil einer der Polizisten des Dorfs mit dem Auto vorbeifährt und die Hand zu einer Pistole formt und so tut, als würde er durchs offene Beifahrerfenster des Polizeiwagens auf die Familienväter schießen. Und das ist nur der Anfang. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber das ist die erste Geste, die dann so einen Sturm der Gewalt ankündigt, der da im Dorf entfesselt wird. Und das sind wirklich schmerzhafte Szenen, die Rachel Eliza Griffiths in wirklich lyrischer, aber ganz deutlicher Sprache beschreibt. Und sie hat mir auch gesagt, dass sie die Arbeit am Roman teilweise immer wieder unterbrechen musste für 3 Wochen, weil es ihr so schwer gefallen ist, bestimmte Szenen überhaupt aufzuschreiben.
Dieser Roman, was ihr uns versprochen habt, du hast schon gesagt, spielt in den 1950er Jahren, aber die Bezüge zu heute sind ja überhaupt nicht zu übersehen, oder?
Genau, also es ist auch erschreckend, wie wenig sich bei manchen Stellen gelöst hat. Ganz präsent sind im Roman die Waffen. Alle sind ständig bewaffnet und haben Angst, dass ihnen irgendwas passiert. Ein Problem, das in den USA immer noch nicht gelöst ist. Auch Polizeigewalt gegen Schwarze spielt natürlich eine Rolle. Und aber auch das Verschweigen des Leids der Vergangenheit, was ja bis heute teilweise passiert. Aber eins ist mir wichtig zum Schluss zu betonen, es ist jetzt kein Buch, das uns vollkommen fertig im Leid zurücklässt. Am Ende spricht da eine große Hoffnung. Und Rachel Eliza Griffiths war es auch wirklich ganz wichtig zu betonen, dass es ihr bei dieser Hoffnung um anderes Verständnis von Hoffnung geht. Nicht diese rosarote Hoffnung, sondern eine Hoffnung, die man sich hart erkämpfen muss.
Those girls survive a lot. Diese Mädchen überleben eine Menge. Es ist ein sehr hartes Buch, aber es ist kein rücksichtsloses Buch. Die Gewalt ist nicht beiläufig oder unbedacht. Es gibt diesen Moment, in dem Cynthia am Ende erkennt, wer sie ist und Hoffnung hat, wohin sie gehen könnte. Sie ist umgeben von einer Liebe, die es ihr ermöglicht zu singen, obwohl sie der festen Überzeugung war, keine Stimme zu haben. Ich denke, in gewisser Weise treffe ich in Cynthy eine jüngere Version von mir selbst wieder, sodass ich zurückgehen und mir selbst eine Hoffnung geben kann, die ich vielleicht nicht hatte, als ich in diesem Alter war.
Und man hört es in der Stimme von Rachel Eliza Griffiths, wie bewegt sie ist, wenn sie darüber redet und was auch deutlich wurde im Gespräch, dass ihre kämpferische Einstellung zur Hoffnung im Roman natürlich auch aus späteren persönlichen Erlebnissen herrührt, dass diese lebensrettende Rolle, die die Hoffnung in ihrem Leben gespielt hat, nach dem Messerattentat auf Salman Rushdie auch in den Roman eingeflossen ist.
Am 12. August 2022 stand ich neben meinem Mann und war nicht bereit, ihn loszulassen. Und die Hoffnung, die ich in dieser Nacht hatte, war, dass er aufwachen würde und dass er mich hören könnte, weil ich die ganze Nacht dastand und mit ihm sprach. Und ich sagte, du musst jetzt kämpfen. Und es fühlt sich so an, als ob die Hoffnung so ist. Du musst für sie kämpfen. Man darf sich nicht damit abfinden, dass diese Welt versucht, uns zu töten oder zu unterdrücken. Wir müssen Widerstand leisten dagegen, uns die Hoffnung und Freude erarbeiten. Ich denke, alle Menschen brauchen diese Art von Hoffnung.
Und diese Art der Hoffnung, für die man kämpfen muss, die finden Sie im Roman »Was ihr uns versprochen habt« von Rachel Eliza Griffiths. Aus dem Englischen übersetzt von Jasmin Humburg, erschienen im Penguin Verlag mit 368 Seiten für 25 Euro.
Wenn Ihre Kinder immer mal wieder seltsame Bewegungsabläufe an den Tag legen oder stundenlang in ihrem Zimmer nicht gestört werden wollen, um sich beim Imitieren seltsamer Bewegungsabläufe selbst zu finden, könnte die Plattform TikTok im Spiel sein. Die ist aber nicht nur gut für Mini-Clips mit neuesten Tänzen oder Jubelmoves. TikTok trägt auch zur Verbreitung von Literatur bei.
Ja, BookTok heißt dieses Genre. Es handelt sich dabei um kurze Videos, in denen gibt es eben kurze, oft spielerische, meist sehr leidenschaftliche Buchempfehlungen. Und wir von der ARD haben auch ein eigenes BookTok-Projekt seit März diesen Jahres, und zwar beim Bayerischen Rundfunk. Der Kanal heißt Literally und zu sehen als Hosts sind dort Miriam Fendt und Knut Kortzen. Und mit dem sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten Knut Kortzen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
BookTok ist eine kaum fassbare Erfolgsgeschichte. Sage und schreibe, 190 Milliarden Aufrufe verzeichneten Videos mit dem Hashtag BookTok im Jahr 2023. Warum ist die gute alte Literatur so erfolgreich in diesem neuen Medium, Knut Kortzen?
Ach, ich vermute schlicht, weil die Literatur, obwohl schon x-mal totgesagt, nach wie vor lebendig ist und sehr kriege. Man muss der Ehrlichkeit halber allerdings gleich einschränkend sagen, es gibt ein bestimmtes Genre, was dort auf BookTok dominiert. Das populärste Genre unter jungen Leserinnen und Lesern ist Romantasy oder Romance, New Adult. Das belegt die monatliche BookTok-Bestsellerliste eindrucksvoll. Das sind, der Name Romantasy legt das ja schon nahe, romantische Liebesgeschichten, die gern auch mal ins Fantastische abdriften, mit viel Spice, wie das ganz züchtig auf TikTok heißt, also mit viel Sex. Ich nenne das für mich mit einem Wort von Peter Rühmkorff immer gern Mezzo-Porno. Das sind also halbe Pornos für die Postpubertät. Und über solche Bücher wird man von Miriams und meiner Seite nichts erfahren bei BR Literally. Wir reden lieber über andere Bücher, die bisher unserer Meinung nach unterrepräsentiert sind auf BookTok. Die ernstzunehmende Gegenwartsliteratur, ich sage jetzt mal von Iris Wolf bis hin zu Sally Rooney.
Ja, von Ihnen findet man da zum Beispiel Videos über Max Frisch, Tucholsky oder Michael Köhlmeier. Sie machen Literally zusammen mit Miriam Fendt, die haben Sie gerade schon genannt. Die ist Mitte 20, hat also sicherlich einen etwas anderen Zugang zur Literatur, vielleicht auch zu dieser Plattform, ist außerdem Digital Native. In welchen Momenten fühlen Sie sich denn alt in der Zusammenarbeit mit ihr und wann waren Sie mal wieder richtig jung dabei?
Heikle Frage, ja. Also man muss einfach feststellen, Miri ist 25 Jahre jünger als ich und hat naturgemäß einen anderen Blick auf Bücher als ich, weil jede Generation ja auch anders liest, andere Präferenzen hat. Also mir ist so etwas wie zum Beispiel Weird Girl Fiction eher fremd. Für sie ist das aber ein Leib- und Magenthema. Dafür fühle ich mich dann wiederum ziemlich jung, wenn ich Ein Held unserer Zeit von Michael Lermontov als unterschätzten Klassiker vorstellen darf auf unserem BookTok-Kanal. Und ich finde, es ist ein Buch, das, obwohl es schon 1840 erschienen ist, immer noch sehr zu uns spricht.
Es gibt auch, Knut Kortzen, eine Rubrik, die heißt Frag den Literaturkritiker. Und da haben Sie unter anderem schon Fragen beantwortet wie: Was ist, wenn du ein Buch nicht mehr weiterlesen möchtest? Darfst du dir selber aussuchen, was du liest? Oder wie wird man Literaturkritiker? Da geht es zwar nicht ganz ans Eingemachte, aber man muss sich da schon in die Karten gucken lassen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Möglichst entspannt. Ich finde das ja gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt, da ein bisschen Transparenz walten zu lassen. Es wird ja wahnsinnig viel hineingeheimnist in unseren Beruf. In Wahrheit aber ist es doch so, wenn wir ehrlich sind, wie George Orwell es schon 1946 mal beschrieben hat, ein Rezensent, eine Rezensentin sitzt meist verzweifelt vor einem viel zu hohen Stapel ungelesener Bücher zu Hause und weiß gar nicht, wie er oder sie das Pensum bewältigen soll. Nur, dass dieser Stapel ungelesener Bücher sich heutzutage auf BookTok eben Sub nennt. Alle Welt redet dort über ihren oder seinen Sub. Unser Zugang ist, wie Sie vielleicht merken, zunehmend ein spielerischer.
Ganz wichtig für BookTok ist ja der Austausch, zu dem regen Sie zum Beispiel an, indem Sie am Ende Ihrer Videos Fragen stellen, sowas wie: Welches Buch nehmt ihr mit in die Ferien oder von welchem Autor hättet ihr gern ein signiertes Exemplar? Inwieweit hat sich denn Ihre Arbeit als BookTokker niedergeschlagen in Ihre Arbeit als Radioredakteur, Kritiker? Denken Sie bei Radiobeiträgen jetzt auch mehr an die Kommentare?
Das vielleicht nicht, aber ich würde schon stark machen wollen, dass die Interaktion ein ganz, ganz wesentlicher Punkt bei TikTok ist. Wir haben zum Beispiel mal festgestellt, als wir angefangen haben vor einem halben Jahr, dass Leserillen dort ein Riesenthema sind. Das ist auch bisher unser erfolgreichstes Video mit über 60.000 Aufrufen, weil wir mal spielerisch etwas gemacht haben über dieses Thema, über die auf TikTok heiß verhandelte, auch ein wenig skurrile Frage, ob man Leserillen, also diese Knicks und Runzeln auf den Buchrücken hinten, ausbügeln sollte. Oder
so wie man, Falten im Gesicht.
Genau, oder ob man eben nicht zu ihnen stehen sollte, wie bei Falten im Gesicht. Und meine Meinung ist da ganz klar, natürlich sollte man dazu stehen, wie zu seinen Falten im Gesicht. Leserillen sind ja nichts anderes als Rinnsale unseres Lesefleißes und die sollte man doch bitte herzeigen, nicht wegbügeln.
Aber die haben beim Bayerischen Rundfunk Poeten am Mikrofon, hörst du das?
Also die Leserillen, die nehme ich jetzt auf jeden Fall mit. Aber Knut Kortzen, wir müssen natürlich auch noch eine kritische Frage stellen. BookTok bzw. TikTok ist ja nicht ganz unumstritten. Gerade hat die Europäische Kommission die Plattformen YouTube, Snapchat und auch TikTok verwarnt. Geprüft werden soll unter anderem die Suchtgefahr, also das Stichwort Rabbit Hole spielt da eine Rolle, dass Nutzer sich ein Video nach dem anderen reinziehen, also man buchstäblich in so einem Art Kaninchenbau versinkt. Und unheimlich ist ja auch, dass die App anscheinend einiges an Daten sammelt. Wie groß waren oder sind Ihre Vorbehalte gegenüber dieser Plattform?
Ehrlicherweise muss ich sagen, ich bin der mit großem Vorbehalt begegnet dieser Plattform und begegne ja bis heute auch mit diesem Vorbehalt und mit dieser Vorsicht. Wir wissen schlichtweg nicht, wie der Algorithmus programmiert ist und dass es da ein Suchtverhalten gibt. Das ist, glaube ich, offenkundig, aber wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, 21 Millionen Deutsche sind derzeit auf dieser chinesischen Plattform TikTok. Das ist ein Viertel der Bevölkerung und demografisch betrachtet ist es eher der jüngere Teil der Bevölkerung, der da rumscrollt. Und gerade diese Zielgruppe, die 25- bis 35-Jährigen, die möchten wir erreichen mit unseren Inhalten zum Thema Buch, mit unseren Kurzvideos rund um alle möglichen literarischen Themen. Das ist nicht ganz ohne, das ist uns auch bewusst, aber wir wagen jetzt mal dieses Experiment, weil wir einfach Lust haben, auch diese Zielgruppe noch besser zu erreichen.
Auf jeden Fall wurde sehr oft in den Kommentaren Ihre sonore Stimme gelobt, Knut Kortzen, weshalb Sie dann zurückgeschrieben haben, dass man diese Stimme ja auch eben im BR hören kann. Es ist ja so, wenn man in große Filialbuchläden geht, dann gibt es dort inzwischen sogar eigene Tische mit BookTok-Trends. Auf der Frankfurter Buchmesse jetzt im Oktober, da werden wieder die Gewinner der BookTok Awards gekürt. Jetzt mit einem halben Jahr Erfahrung als BookTokker. Wie würden Sie das bewerten? Ist BookTok eher ein Fluch oder ein Segen für die Literatur?
Ich glaube, das wird sich erst noch weisen. Das wage ich auch nicht zu prophezeien, was daraus wird. Ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge, dass zu viel Show-off da veranstaltet wird nach dem Motto, ich halte einfach mal ein Buch in die Kamera, habe es aber gar nicht gelesen und kann eigentlich noch gar nichts über seinen Inhalt, Stil oder sonst was sagen. Das ist wie so ein Mode-Accessoire. Manchmal kommt es mir vor, das Buch, und das wäre natürlich höchst ungut, wenn es nur das wäre. Andererseits sehe ich dann aber auch die ganzen Diskussionen, die da laufen über aktuelle Neuerscheinungen, die dann eben auch mal nicht Romantasy sind. Und das gibt mir dann wieder die Hoffnung, dass das vielleicht doch ein Medium ist, wo sich junge Menschen zunehmend austauschen über Literatur.
Wenn Sie die sonore Stimme von Knut Kortzen hören wollen, seine poetischen Wendungen, seinen Austausch mit der Kollegin Miriam Fendt, wenn Sie fundierte Literaturkritik in Nutze als Show-Off im neuesten Kanal erleben wollen, dann empfehlen wir, abonnieren Sie doch einfach Literally vom Bayerischen Rundfunk bei TikTok. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg weiterhin. Knut Kortzen. Wer literarische Lesungen liebt, für den ist die Georg-Büchner-Buchhandlung im Prenzlauer Berg eine sehr gute Adresse. Anfang der Woche hat dort der bekannte Journalist Willi Winkler, der hauptsächlich für die Süddeutsche Zeitung arbeitet, sein neues Buch vorgestellt. Kissinger und Unseld heißt es und handelt von der Freundschaft zweier Überlebender. Ein Doppelporträt. Radio 1 Literaturagentin Gesa Ufer war für uns in der Georg-Büchner-Buchhandlung mit dabei.
Ja, erstmal kurz zu dem Buch, Gesa. Der amerikanische Außenminister Henry Kissinger und der bedeutendste deutsche Verleger der Nachkriegszeit, der berühmte Surkamp-Verleger, die waren Freunde? Wie kam das denn zustande?
Ehrlich gesagt, ich war auch total überrascht, und Willi Winkler hat erzählt, dass er selbst auch so überrascht war, als er zufällig im Archiv der Yale University auf den Briefwechsel der beiden gestoßen ist. Kennengelernt haben sich Kissinger und Unseld 1955, und zwar bei einem Seminar in Harvard. Dieses Seminar hatte Henry Kissinger zu Hochzeiten des Kalten Krieges ins Leben gerufen, um, ja, man kann sagen, wirklich Talente aus Europa und Asien von Amerika zu überzeugen. Also ganz viele berühmte Leute haben damals an diesem Programm teilgenommen, von Hermann Hesse über Kenzaburo Oe bis eben auch hin zu Unseld. Und warum der so wichtig für Kissinger war, das hat Willi Winkler so erklärt.
Unseld war in der Tat für Kissinger der Verbindungsmann, der Weg zur deutschsprachigen Literatur für ihn. In seinem Jahrgang 1955 war auch Ingeborg Bachmann. Sie haben sich auf der Überfahrt kennengelernt. Und Kissinger hat sich wahrscheinlich in Ingeborg Bachmann verliebt. Und er schreibt ihr dann Briefe, hier geht das langweilige Tagesgeschäft weiter. Und ein wunderbarer Brief. Ich schreibe an einem todlangweiligen Buch, das wahrscheinlich ein Bestseller wird. Ich brauche unbedingt Gedichte von dir. I need poems from my bizarre poetess.
Das fand ich doch sehr, sehr schön. Das ist so richtig Klatsch und Tratsch auf höchstem Niveau. Verrückt, oder?
Man muss natürlich wissen, Henry Kissinger war ja selbst ein gebürtiger Deutscher, oder?
Ja, ganz genau. Und zwar kam der aus Fürth, von wo aus er 1938 gerade noch so mit seiner Familie vor der Judenverfolgung in die USA fliehen konnte. Viele seiner Verwandte sind von den Nationalsozialisten ermordet worden. Auf der anderen Seite der fast gleich alte Siegfried Unseld, der früh bei der HJ angeheuert hatte und der ja dann als Wehrmachtssoldat auch in den Krieg gezogen war. Also qua Herkunft konnten sich die beiden eigentlich nicht ferner sein. Aber die Begeisterung für Literatur hat sie dann eben doch sehr miteinander verbunden. Kissinger war zum Beispiel ein riesengroßer Max-Frisch-Fan und später übrigens auch Förderer von Autoren wie Martin Walser oder Uwe Jonsson. Also was laut Willi Winkler kaum jemand wusste.
Die Leute, die ich kenne, die mit Politik zu tun haben und in das Buch reingeschaut haben, die haben ja alle durch die Bank gesagt, ich wusste ja gar nicht, dass er diese dunkle Seite hatte. Ich mit anderen Worten, dass er sich für Literatur interessiert hat, war vor den anderen, was weiß ich, geheim gehalten, aber er hat es streng getrennt.
Ja, und diese dunkle Seite war übrigens auch für den Moderator Andreas Platthaus eine riesengroße Entdeckung.
Was ich an dem Buch von Willi Winkler unglaublich interessant fand, war, dass bei einem Mann, den ich eigentlich als reinen Politiker abgetan hatte und als einen Politiker, der mir nicht wahnsinnig sympathisch gewesen ist, plötzlich eine Faszination, ich will gar nicht Liebe sagen, denn das weiß ich nicht und das weiß Willi Winkler, glaube ich, auch nicht, aber eine Faszination für Literaten entdeckt habe, sei das Verliebtheit in Ingeborg Bachmann, sei das irgendeine Affinität zu Uwe Johnson, die ich nie und nimmer vermutet hätte, gerade weil man ja auch weiß, wie heikel diese Leute sind. Und dass die sich dann wiederum auch mit Kissinger eingelassen haben, das spricht nun doch sehr für den guten Mann. Und das wiederum spricht sehr für dieses Buch, dass es mir das so herrlich vermitteln konnte. Da stecken Anekdoten drin, da steht aber auch unwahrscheinlich viel Analytisches drin. Und es ist ein Zeitporträt über 30 Jahre aufgehängt an Unseld und Kissinger, wo so viel hineinspielt, dass man wirklich sowohl über Amerika wie über Deutschland irre viel erfahren wird, was man bisher vermutlich nicht gewusst hat.
Zum Beispiel eben, dass Henry Kissinger fasziniert war von Literaten und von Ingeborg Bachmann. Gesa, wie hat dir denn der Abend insgesamt gefallen?
Ja, sehr spannend, sehr unterhaltsam, auch sehr eindrucksvoll, diesen, man kann ja fast sagen, Universalgelehrten beim Gespräch zu folgen. Zwei echte Edelfedern unter sich waren das ja, die sich da die Bälle so hin und her geworfen haben. Sehr klug, oft auch sehr, sehr witzig. Gleichzeitig war das aber vielleicht auch so ein bisschen vielleicht die einzige Krux an dem Abend, dass schon doch große Kenntnisse zu Politik und Zeitgeschichte vorausgesetzt wurden. Also die umstrittene Rolle Kissingers im Vietnamkrieg zum Beispiel, auch über dieses Seminar zur Re-Education hätte man gern noch mehr gehört. Und ich hatte so den Eindruck, dass gerade die wenigen jungen Leute im Publikum sicher gern auch noch Raum für ihre Fragen gehabt hätten. Also jenseits dessen ein Abend, der vor allem schwer Lust auf dieses Buch gemacht hat.
Die beiden Schwergewichte, die Universalgelehrten da im Gespräch waren, Andreas Platthaus und Willi Winkler. Und von dem stammt das Buch Kissinger und Unseld, die Freundschaft zweier Überlebender. Das ist im Rowohlt Berlin Verlag erschienen. 302 Seiten, kosten 24 Euro. Und über die Lesung in der Georg Büchner Buchhandlung im Prenzlauer Berg hat uns Gesa Ufer berichtet. Vielen Dank, Gesa.
Sehr gern. Das waren die Literaturagenten für heute Abend. Das erste Mal auf Radio 1 und auf Radio 3, zukünftig immer so.
Und hier gibt es noch einen kleinen Geheimtipp für alle. Morgen früh um 10 Uhr beginnt der Vorverkauf zur Deutschlandpremiere des neuen Romans von Wolf Haas. Der liest am 18. März im großen Sendesaal des RBB. Morgen Karten kaufen, dann hat man schon mal was fürs nächste Jahr, worauf man sich freuen kann.
Und Ihnen allen da draußen noch einen schönen Leseabend.
Bis bald, tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.